The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen an den Endgeräten. Das ist heute meine 7. Videoaufnahme, die ich für den Kongress mache. Und irgendwie berührt mich das Thema jetzt doppelt, worüber wir nämlich jetzt reden. Wir reden nämlich jetzt über Erschöpfung. Und da bin ich momentan perfekt geeignet. Dieses Gefühl der Erschöpfung nach 7 Interviews ist durchaus gegeben. Und insofern freue ich mich wirklich sehr, dich, liebe Anne, jetzt hier zu diesem Thema vor der Kamera und vor dem Mikrofon zu haben. Und du bist ja Ärztin und du beschäftigst dich ja ganz stark mit dem Thema Erschöpfung. Und insofern reden wir darüber, wie wir Erschöpfung im besten Fall ein wenig vermeiden können und wie wir aus dieser Thematik der Erschöpfung wieder rauskommen, ohne dass wir direkt in die Klinik eingeliefert werden müssen, zu dir in die Obhut. Gut, liebe Anne, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du machst. Und schön, dass du heute da bist und warum du dir dieses Thema ausgesucht hast.
Ja, danke, Andreas. Ja, ich bin ursprünglich Orthopädin und habe 15 Jahre lang operativ auch in der Endoprothetik gearbeitet. Als Frau dann durchaus auch ein sehr kräftezehrender Job, wie ich im Nachhinein auch feststelle. Zu dem Zeitpunkt, als ich da mit im Team war und operiert habe, fällt es einem oftmals gar nicht so auf, weil man wirklich unter Adrenalin brennt und dafür lebt. Und mir ging es zumindest so, dass ich die Erschöpfungszeichen gar nicht wirklich wahrgenommen habe, sondern darüber gegangen bin. Mhm. Und es kam dann eben das eine zum anderen, eine wachsende Familie. Mittlerweile habe ich 4 Kinder und ein Jobangebot als Leitung in einer Vorsorgeklinik, wo eben vornehmlich Eltern mit Erschöpfung und deren Kinder aufgenommen werden. Und das ist jetzt mein täglich Brot. Und wenn ich natürlich jetzt so zurückblicke, dann denke ich, Mensch, eigentlich war ich schon ganz schön in der Erschöpfung drin. Und ich würde mal sagen, es hätte mir mehr oder weniger niemand von außen angemerkt. Selbst ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, ich wäre erschöpft gewesen.
Vielleicht kennt dich der eine oder andere noch aus deiner sportlichen Karriere. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du ja mal Europameisterin, kann das sein?
Ich war deutsche Meisterin im Kitesurfen und Vize-Europameisterin.
Okay, also das ist das mit dem Drachen, ne, für die es nicht wissen. Gell?
Ja, das war damals tatsächlich in der Anfangszeit, als der Sport neu aufkam. Und das hat dann auch meine Liebe zum Meer geprägt. Und deshalb bin ich dann schlussendlich auch hier an der Ostsee gelandet als Schwäbin. Und habe das eine Zeit lang sehr gerne und eigentlich auch sehr gut gemacht. Ja,
ich stelle mir das ziemlich befreiend vor, da über die Wellen zu fliegen. Kann man das so sagen? Ist es so, dass es so mit Freiheit und oder wie würdest du das beschreiben heute?
Ja, das trifft den Punkt ziemlich gut, weil es ist so, wenn man dann abhebt, also man hat ja Drachen, an dem man hängt oder an dem man sich auch hält, und wenn man den dann einlenkt und eben in die Luft getragen wird, dann ist dieses Wassergeräusch plötzlich weg und man schwebt und fliegt. Und dieser Moment ist eigentlich ziemlich unendlich, bis man dann eben doch wieder aufkommt und wieder die Kraft spürt, ne? Das Segeln ist dann doch sehr leicht und frei.
Ja, also das, wenn ich mal die Gelegenheit finde, muss ich das auch mal ausprobieren, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob sie in meiner Gewichtsklasse die Drachen groß genug sind. Ja, kommen wir zurück zum Thema Erschöpfung. Und kann man sagen, dass du diesen neuen Job oder diese neue Herausforderung angenommen hast, weil du der Erschöpfung entkommen wolltest? Oder wie könnte man das sagen? Oder ist dir das überhaupt gar nicht aufgefallen? wie erschöpfend deine Tätigkeit war.
Es gab einen Moment, da bin ich an einem Morgen in die Klinik durch die großen Schiebetüren eingetreten, um zur Arbeit zu gehen. Und es war plötzlich dieser Gedanke so real, wenn ich das weitermache, werde ich krank. Ohne irgendwie spezifisch was zu fühlen. Aber das war so ein Gefühl,
Ja.
dass ich wusste, jetzt ist es Zeit für was anderes. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt schwer, das anzuerkennen, weil als Orthopäde operiert man und ja, hat ja auch irgendwie so ein ganz anderes Ansehen, als wenn man jetzt eine Tätigkeit macht in einer Vorsorgeklinik, Reha. Das ist als Orthopäde eher immer
Okay.
so ein bisschen abgeschrieben. Und irgendwas hat mich daran aber wirklich gereizt, das ausprobieren zu wollen. Es war dieses auch anders einen Beitrag zu leisten. Und das ist das, was ich tagtäglich so schätze, dass ich im Lebensstil beratens eine ganz andere Wirkung habe, als wenn ich jetzt in einer Stunde eine Hüftprothese oder eine Knieprothese operiere. Klar helfe ich diesen Menschen auch, aber ich verändere sein Leben nicht.
Wie man es nimmt, wenn der vorher nicht laufen konnte und hinterher kann er wieder laufen.
Ja, also ich nehme ihm die Schmerzen, aber von der Lebenseinstellung ändert sich eigentlich nichts. Also man hat viel mit Menschen zu tun, die auch mit der Selbsthaltung kommen. Ich Patient, du Arzt, mach mal. Und die habe ich jetzt auch noch. Aber ich kann jetzt anders einen Spiegel vorhalten und die Menschen können sich entscheiden, wollen sie in dieser Haltung bleiben, in einer Art Opferhaltung? Oder sagen Sie, nee, ich nehme das in die Hand.
Ja.
Es gibt für jegliches Klientel spezifische Möglichkeiten, den Lebensstil zu verändern. Es hat nicht jeder stundenlang Zeit, um sich dem Earthing, der Erdung, dem Kaltwasserbaden, dem Waldbaden, dem in die Sonne gucken, der Meditation, der Bewegung zu widmen. Aber es gibt, und das sehe ich auch als mein Schwerpunkt gerade, berufstätige Mütter, es gibt kleine Möglichkeiten, kleine Tipps, kleine Achtsamkeitsübungen über den Tag, die man immer wieder zwischendurch machen kann und die in der Routine dann wirklich lebensverändernd sind.
Ich habe vor einem Jahr ungefähr einen Podcast aufgenommen und da ging es letztendlich auch um das Thema, wie eigenverantwortlich gehen die Menschen mit ihrem Körper um, wie eigenverantwortlich gehen sie mit Krankheit um. Und die Essenz dieses Beitrags war das, wie erschreckend viele Menschen oder nahezu alle Menschen die Verantwortung für ihre Krankheit oder Gesundheit oder für ihren Körper dem Arzt überreichen. Ja, also so nach dem Motto, lieber Arzt, ich bin krank, mach mal was mit mir. Und dieses Urvertrauen der Menschen an die Ärzte, dass man einfach sagt, na ja, also für meine Gesundheit oder für meinen Körper ist im Zweifelsfall die Krankenkasse zuständig oder halt der Arzt. Und das gibt schon zu denken. Also wenn man sich überlegt, wie dieses Krankenkassensystem eingeführt wurde, da wollte man ja damit mit diesem System Notlagen abschaffen, wenn wirklich jemand krank ist, dass er halt versorgt wird. Und heute, 100 Jahre später, sind wir an dem Punkt, dass die Leute ihr gesamtes Verantwortungspotenzial abgeben an die Ärzte. Also ich finde das erschreckend. Wie ist das denn bei dir? Wie siehst du das dann?
Ja, dem kann ich zustimmen, Andreas. Ich finde es tatsächlich auch erschreckend. Es ist, also wie du sagst, von der Grundlage her, in Notfallsituationen, ist es wunderbar, was wir für ein System haben, wie wir darin unterstützt werden, wie schnell wir Menschen haben, die zur Rettung kommen oder wenn schnell Operationen getätigt werden müssen. Aber wenn wir uns angucken, wie stark die chronischen Erkrankungen steigen und zunehmen und wie weniger die Menschen aber selber über sich wissen, oder über alte Heilmittel, Hausmittel. Das sehe ich bei mir in der Einrichtung. Heute wieder hatte ich einen Vater, Kind hatte 39 Grad Fieber, da hat er ihm gleich Fiebersaft gegeben. Dann habe ich ihm erstmal erklärt, wie wichtig Fieber für uns ist. Und warum geben wir dem Kind, dem es eigentlich gut geht, der Junge hatte eigentlich gar nichts, der hatte ein bisschen erhöhte Temperatur. Der hat sofort einen Fiebersaft bekommen. Es darf auch gar nichts mehr rauskommen. Man gibt es ab in die Hände der Mediziner, der Pharmaindustrie. Man möchte auch nichts mehr erleben, nichts mehr aushalten. Und das ist eben tatsächlich erschreckend. Und dann wiederum eben auch die wunderbare Macht in Anführung der Mediziner zu sehen, die eben auf beiden Seiten ausgenutzt werden kann. Unbewusst, aber eben auch Menschen verhelfen kann, wenn man ihnen Hoffnung gibt oder sagt, Mensch, das ist was. Und das auch zum Thema Erschöpfung. Ich habe einen Hintergrund als funktionelle Medizinerin und klinische Umweltmedizinerin und Erschöpfung ist nicht Psycho, sondern Erschöpfung hat ganz, ganz oft die Ursache von zum Beispiel einer chronischen Vergiftung. Wir sind tagtäglich Wasser, Luft, Essen, Emotionen, Stress, dem sind wir ausgesetzt. Und viele Leute haben noch den Mund voller Amalgam, wenn man den leckeren Fisch bei uns hier an der Ostsee isst, voller Schwermetalle. Wir fügen unserem Körper, unserem Fass immer mehr zu und irgendwann ist es voll. Und unser Entgiftungssystem basiert eben noch der Genetik, die wir hatten, als wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Und mittlerweile haben wir 130, 150.000 verschiedene Giftstoffe, von Nanopartikel bis Quecksilber, überall in der Umwelt. Und mit dem muss unser Körper, müsste er sich auseinandersetzen und das Ganze entgiften. Und das schafft er zum Großteil nicht. Und daraus entsteht Erschöpfung.
Ich bin überrascht, dass du nicht den Begriff Burnout nennst. Ist es was anderes?
Nee, also würde ich jetzt nicht, also Burnout ist so ein bisschen, ja. Ja, also es ist schon, Burnout ist schon auch noch ein bisschen wirklich ausgebrannt sein, aber also ich würde jetzt nicht einen grundlegenden Unterschied darin sehen. Also es ist schon, der Burnout wird eben meistens eher auf die psychische Ebene gesetzt. Und der Hintergrund ist aber, oder die Ursache ist wirklich auch eine körperliche Erschöpfung. Unsere Zellen funktionieren nicht mehr. Die Zellmembran, die normalerweise auf minus 70 Millivolt pulsiert und dadurch die Spannung hält in der Zelle, die ist viel tiefer. Also die schafft nicht mehr diese minus 70 Millivolt. Und dadurch kann die Zelle einfach nicht mehr pulsieren, ist nicht mehr energetisiert und kann nicht mehr funktionieren.
Ja, also spontan fällt mir ein, mein Wasser, was ich hier trinke, das ist von Sanus Life, also das ist gefiltert und hochenergetisiert. Und jeder Schluck Wasser, den ich trinke, ist basisch und eben stark antioxidant und so weiter. Und man trinkt ja im besten Fall 2, 3, 4 Liter Wasser am Tag. Wenn ich jetzt 2, 3, 4 Liter Wasser am Tag trinke und da sind aber irgendwelche Medikamentenrückstände drin oder die halbe Landwirtschaft, die halben Düngemittel, die da draußen unterwegs sind oder klar, die Bleirohre, die in alten Häusern drin sind oder. Es ist schon bemerkenswert, wie wenig man das berücksichtigt, ja, oder wie das, ich schätze mal, dass 90% der Menschen sich darüber überhaupt keine Gedanken machen.
Ja, dem ist leider so. Und wir bestehen eben zum Großteil aus Wasser. Wasser ist enorm wichtig. Also wenn man was verändert, würde ich auch sagen, wirklich Geld in die Hand zu nehmen für eine Umkehrosmoseanlage.
Ja, Ja, also das, wie gesagt, das Thema Wasser, das hat man halt ständig. Alles, was man trinkt, alles, was man zu sich nimmt, ist halt Wasser und Energie, ja. Und ich meine, allein der Restgehalt an Medikamenten, die so in Ballungszentren oder so drin sind oder hier am Land, wenn ich mir überlege, wie hoch die Nitratbelastung ist, man schmeckt es vielleicht nicht, aber es ist ja schon auch eine schleichende Vergiftung, ja.
So ist es. Und das ist eben auch das große Übel. Man schmeckt es nicht, man riecht es nicht, man sieht es nicht. Auch mit den ganzen elektromagnetischen Frequenzen, WLAN, Bluetooth, Radar, 5G, also 5G, ne, das ist alles, das tangiert unsere Zellen.
Ja.
Das tangiert unsere Energie. Und im Endeffekt bringt das eben dann das Fass zum Überlaufen.
Ja, wenn man jetzt mal so überlegt, wie viele Allergien heute in der breiten Bevölkerung vertreten sind und ja, da hat die ältere Generation vielleicht noch das Glück, dass sie weniger hat, weil sie vielleicht mehr mit Dreck gespielt hat als Kind.
Ja.
Ja. Und ich
Ja.
meine, jetzt bist du in dem Bereich der Mütter und Kinder beschäftigt. Ich denke, dass ja, nachdem diese sozialen Gefüge in der Familie auch nicht mehr so da sind, vielleicht auch die Großeltern nicht mehr verfügbar sind und es dann nur noch an den Eltern hängt. Ein Wunder, dass da die Überbelastung relativ stark zugenommen hat. Gibt es da Statistiken, dass man sagen kann, jetzt ist das klassische Elternteil so viel belasteter oder ausgebrannter als noch vor 10 oder 20 Jahren?
Das kann ich dir nicht sagen, da habe ich auch selber jetzt den Überblick nicht. Aber was wir eben ganz deutlich sehen, dass im Rahmen von Covid das Ganze enorm zugenommen hat. Also die häusliche Belastung, das Homeschooling, auch das Homeoffice, das hat enorm dazu beigetragen. Und die sozialen Kontakte, die gefehlt haben, die Angst. Enorme Zuwachs an Angst bei den Menschen und also das hat wirklich die Erschöpfungsrate durch den Himmel gejagt. Das ist eine enorme Belastung und es ist eben so, wir haben ganz, ganz viele Alleinerziehende, da besteht keine weitere Familienstruktur dahinter. Die sind auf sich selber gestellt.
Und ich meine, dafür waren die Familienverhältnisse nicht vorgesehen oder evolutionsbedingt, dass die Mutter alleine erzieht und auch noch Haushalt und auch noch Geld auch noch irgendwie besorgen muss, gell?
Es braucht ein Dorf, um die Kinder zu erziehen. Und das gibt es eben nicht mehr. Ja.
Ja. Gut, nun haben wir hier auch einen Kongress, wo es um Business geht und um Menschen, die im Berufsleben stehen und eben auch charismatisch werden wollen. Da haben wir die Thematik ja auch, okay, haben wir vielleicht keine plärrenden Kinder oder vielleicht haben wir die auch noch, das kann auch noch sein. Aber im Falle des klassischen Businesslebens, was würdest du denn den Menschen empfehlen, damit diese vielleicht erstmal empfehlen, woran sie erkennen, dass sie am Zahnfleisch robben.
Ja, also das Erkennen ist wirklich der wesentliche Punkt, weil es besteht immer die Möglichkeit, es früh genug zu erkennen, um dann eben in die Aktion zu gehen. Und das klassische Burnout ist dann eben so, dass ich eines Morgens aufwache und plötzlich gar nicht mehr weiß, wie ich zur Arbeit komme oder gar nicht mehr weiß, wie, was ich denn heute zu tun habe oder welcher Tag ist. Und dann ist es schon wirklich sehr spät. Also das sind dann auch Menschen, die dann wirklich in eine neurologische stationäre Aufnahme müssten. Aber jetzt das Thema Erschöpfung innezuhalten und wirklich zu gucken, und das ist nicht einfach zu fühlen, was fühle ich denn überhaupt? Wie geht es mir? Weil oftmals ist man so getrennt von dem, was man überhaupt fühlt, weil man nur noch im Funktionieren ist, man arbeitet, man ist für andere da, man gibt, man nimmt auch, aber wir sind abgeschnitten von dem, was wir fühlen. Also allein mal ins Herz zu fühlen und zu gucken, wie ist denn meine Stimmung? Das ist Das ist, glaube ich, die Kunst. Und das ist das Erste, was ich empfehle, wirklich hinzuhören und Momente zu nutzen, auch wenn die bei uns hier an der See ankommen, in die Natur zu gehen. Die Natur spiegelt es oftmals einem wirklich wunderbar zurück. Barfuß in der Natur zu sein, ob am Wasser oder im Wald, und dann innezuhalten und dazu einfach mal kommen zu lassen, Gedanken kommen zu lassen, Gedanken gehen zu lassen und sich mit dem auseinanderzusetzen.
Ja, also ich habe ja, wir haben so einen kleinen Hund im Haus und der scheucht mich natürlich auch bei jedem Wetter raus. Und ich genieße es. Wenigstens meistens genieße ich das, ja. Also wenn es nur regnet den ganzen Tag oder die ganze Woche, dann muss ich sagen, na ja. Aber wenn ich mir überlege, dass ich in diesem Winter tatsächlich zum ersten Mal ganz, ganz aktiv auch Nachtwanderungen gemacht habe, also auf so eine Idee wäre ich ja freiwillig nie gekommen, ja. Und es ist erstaunlich, wie gut Nachtwanderungen, also mit dem Hund, ne? Also Nachtwanderungen zu machen. Und dass oftmals schon ein bisschen Mondlicht ausreicht und du einfach nur, also ohne Taschenlampe, ohne irgendwelches Licht über die Felder und über die Wiesen und über die Feldwege gehen kannst. Also es reicht in der Regel ein bisschen Mondlicht, um sich dort bewegen zu können. Also wenn es stockdunkel ist, vielleicht würde ich dann eine Taschenlampe empfehlen, ja. Aber so kann man schon sagen. Und ich habe das genossen, das war einfach nur schön. Also dann wirklich, es ist dunkel, der Mond kommt leicht raus. Im besten Fall ist auch nicht alles voller Matsch, sondern vielleicht gefroren sogar. Das war herrlich, habe ich lange gebraucht. Also mein halbes Leben habe ich sowas nie gemacht. Und freiwillig würde ich da wahrscheinlich das auch heute noch nicht machen. Aber da ist so ein Hund halt auch echt praktisch, weil der nötigt halt jemanden, dass man es auch tut.
Und das ist eben ein ganz tolles Beispiel, Andreas. Wenn man das noch kann, in Anführungszeichen, wenn man wirklich sich dem hingeben kann und dort Energiereserven wieder auffüllt und dann nach Hause kommt und merkt, ach, war das wohltuend und schön, dann merkt man eben, dass der Körper noch im Balanceausgleich ist, also dass dieses Gefüge aus Sympathikus und Parasympathikus noch funktioniert. Wir haben hier zum Beispiel in meiner funktionellen Praxis hier, habe ich so ein Herzratenvariabilitätsmessgerät. Und damit kann ich eben messen und nachvollziehen, wie hoch der Sympathikus ist, also Fight and Flight, und wie hoch der Parasympathikus ist, also die Entspannung und die Regeneration. Und interessanterweise, also man macht einmal die Messung und dann lässt man den Patienten Atemübungen machen, ganz so einfach vorgegeben, nur tief einatmen, wieder ausatmen, einatmen, ausatmen. Das geht dann so circa 3 bis 5 Minuten. Und dann macht man die gleiche Messung nochmal. Und wenn dann eben jemand, der vorher einen hohen Sympathikus hatte und niedrigen Parasympathikus, dann auf einmal mit dem Parasympathikus steigt, dann ist das eben ein wunderbares Zeichen, dass er zwar erschöpft ist, aber dass das Ganze noch ausbalanciert werden kann. Und das zeigt sich dann an so einem Diagnosemittel. Aber im Endeffekt ist es genau das, wenn man rausgeht in die Natur und wieder gestärkt nach Hause kommt, zeigt es, du bist noch nicht erschöpft. Dein Körper, also du magst vielleicht schon ein bisschen erschöpft sein, aber du kannst dir was Wohltuendes geben und dein Körper nimmt es an und nimmt es auf.
Ich denke, man muss da wirklich ganz gezielt auch sich diese Ruhephasen einbauen und einplanen und auch wirklich auf die Pausen achten und die Pausen noch einhalten und vielleicht für die, die es können, das klassische Nickerchen in der Mittagspause, das hat schon auch seinen Vorteil und seine Berechtigung. Und man muss sich diese Polarität eben auch fürs Einplanen der Entspannungsphase.
Ja, es ist wirklich wichtig und es bedarf eben nicht einer halben Stunde Spaziergang. Wer das machen kann, ist wunderbar. Aber was ich zum Beispiel vielen auch mitgebe, ist einfach, sich ob im Büro oder an der Hauswand einfach mal hinzustellen, auch orthopädisch, ne, mit dem Hinterkopf an die Wand, mit dem Po an die Wand, mit den Fersen an die Wand und dort einfach 3 tiefe Atemzüge zu nehmen. Und meistens lasse ich die Übung bei mir in meinem Büro auch durchführen. Und dann laufen die wieder los und auf einmal sagen die, es fühlt sich ja ganz anders an, weil wir tragen den Kopf ständig vor uns her, meistens vornüber gebeugt oder sitzen, laufen. Und man ist dann auf einmal wieder in sich aufgerichtet. Man spürt, wie die Energie nach oben fließt. Wir machen dann manchmal noch Übungen dazu, wie die Füße mit ihren Wurzeln in den Boden gehen und sich Kraft daraus wieder ziehen. Und das ist eine einfache Übung. Es kostet einfach die Disziplin, sie auch immer wieder durchzuführen.
Ja, das ist alles, was man auch gerne unter dem Thema Bewusstsein, also sich selbst bewusst wahrzunehmen und den Körper wahrzunehmen und auch das Thema Achtsamkeit. Also ich gehe zum Beispiel leidenschaftlich gern nachts fast immer ohne Licht durchs Haus. Ja, also du hast eine ganz andere Wahrnehmung, wenn du ohne Licht durchs Haus gehst. Du achtest ganz anders. Natürlich stoße ich mir einmal im Jahr den kleinen Zehen an. Das mag ja sein, aber das gehört halt dann dazu. Ja. Aber mal machen, geht mal wirklich bei Dunkelheit oder wenn ein bisschen Restlicht von draußen reinkommt durch die Wohnung. Das ist ja ganz anderes. Holt euch ein Glas Wasser, bewegt euch durch die Wohnung. Wenn alles still ist, wenn alles ruhig ist, wenn auch keine Musik von irgendwo schallt oder runterplärrt, um sich mal selber und auch mal seine Umgebung wahrzunehmen. Einfach mal den Seinszustand, einfach mal den Raum mit seiner Energie ausfüllen, ein neues Lebensgefühl, nicht immer der Getriebene zu sein. Wie hab ich heute gehört in einem meiner Podcasts, in einem meiner Beiträge, das Hamsterrad sieht innen aus wie die Erfolgsleiter. Das fand ich gut.
Ja. Ja.
Ja, also wenn wir alle von der Erfolgsleiter getrieben sind, nein, also wirklich, oder manchmal gehe ich tatsächlich mit einem Hörbuch durch mit dem Hund spazieren. Ja. Und manchmal denke ich, das ist einfach schon wieder eine Beschallung. Und schon wieder dröhnt irgendwas auf mich ein. Und dann alles auszumachen und überhaupt keine Stimmen und kein Hörbuch zu hören, das ist nochmal eine ganz andere Energie.
Und es kann sich tatsächlich auch nicht jeder dem aussetzen.
Ja.
Es ist unwahrscheinlich, und das hätte ich auch nicht gedacht, wie viele Menschen tatsächlich mit der Ruhe und mit der Stille, die das kaum aushalten können.
Ja.
Also wir haben Mütter oder auch Väter, die die Kur abbrechen, weil sie sagen, die Anwendungen sind super, das Sportprogramm, auch die Massagen und die Entspannungsübungen, aber sobald sie für sich alleine sind, sind die Gedanken, können sie nicht aushalten.
Das ist eigentlich beängstigend, gell?
Ja. Ja. Wir stehen ständig unter Strom, wir werden beschallert, das Radio läuft, ein Hörbuch und ja, Andreas, ich muss mich auch wirklich oftmals zurückhalten und mir selber sagen, mein Arbeitsweg ist wirklich wunderschön am Strand entlang. Nein, obwohl ich mir jetzt zum Beispiel deine wunderschöne Podcast-Folge anhören möchte, nein, ich höre jetzt den Möwen zu und den Wellen, wie sie am Strand platschen und wie meine Füße im Sand sich fortbewegen.
Du musst mal wissen, dass du der leidenschaftliche Barfußläufer bist, gell?
Oh ja, Earthing. Ja, also ich habe ein Paar Schuhe.
Ja.
Winter wie Sommer.
Ja, wie wir uns in Hamburg kennengelernt haben, da im regnerischen November, da bist du auch barfuß oder wenigstens so halbwegs barfuß rumgelaufen, wo ich gedacht habe, ich hatte die fetten Winterstiefel an und du hier mit den nackten Füßen, dachte ich, oh, okay.
Und es gibt da wunderbare Studien eben dazu, wie wichtig diese Kontaktaufnahme mit unserer Erde, ich meine, wo wir herkommen, wie wichtig das ist. Also ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, dass ich auch einen geerdeten Bettüberzug habe, ein geerdetes Kopfkissen. Und mein Schlaf hat sich unglaublich verbessert dadurch.
Ja.
Das ist wichtig. Wir kommen daher. Wir haben früher mit einem Fell am Feuer auf der Erde gelegen. Wir waren immer verbunden mit der Erde, die negativen Elektronen konnten aufsteigen. Und das ist das, was wir brauchen, was unser System auch kennt.
Diese Matten, die kann man da, glaube ich, im Handel beziehen und die steckt man dann so in die Steckdose, gell? Also ich empfehle die meinen Coaches auch gelegentlich, ja.
Also es ist, also was ich habe, ist wirklich ein Bettlaken, was man überzieht und was man dann eben in die Steckdose steckt. Und mit dem, das ist dann mit der Erdung praktisch nur verbunden. Da muss ja kein Strom fließen. Ich empfehle auch wirklich im Schlafraum nachts, wenn möglich, so einen Schalter drin zu haben, dass überhaupt kein Strom fließt. Aber die Erdung funktioniert natürlich immer.
Also wir haben vor 20 Jahren schon Nachtabschaltung eingebaut. Also
ja,
da,
prima. Ja.
Ja, ja. Man gewöhnt sich dran, beziehungsweise merkst ja nichts mehr.
Nee, das ist.
Dann macht natürlich irgendein elektronischer Wecker überhaupt keinen Sinn und auch sein Handy sollte man da nicht laden, also funktioniert das ganze System nicht.
Nein, nein.
Ja.
Und auch während der Nachtruhe ist wirklich dunkel zu haben. Sobald wir ein Licht haben, was unnatürlich ist, stoppt die Melatoninproduktion.
Ja.
Und das Cortison steigt wieder an. Wer will da, da kann kein System wirklich ruhen und regenerieren. Und das braucht es eben.
Ja. Da sind wir im Prinzip schon bei den Empfehlungen, die wir unseren Zuhörern mitgeben. Also du hast gerade gesagt, totale Dunkelheit. Dann haben wir darüber gesprochen, dass man die ganzen elektronischen Geräte und Stromgeräte und für die, die es nicht wissen, es gibt so kleine Uhren, da kann man so die Zeit drauf einschalten, wann da Strom fließt. Und das kann man auch total gut an den WLAN-Router dranhängen. Dann hat der nämlich nachts keinen Strom. Also, und die Sachen sind heute gar nicht mehr so teuer. Also für wenige Euro ist euer WLAN-Router nämlich stromlos und er geht auch wieder ganz alleine an, wenn ihr wieder aufsteht. Also das sind so Dinge, die durchaus, worüber man durchaus nachdenken sollte, die einzurichten in seiner Wohnung oder in seinem Haus.
Absolut, weil das ist eine Entspannung für unsere Zelle. Und ein relativ einfach zu realisieren, wie du richtig sagst, ja.
Hast du denn noch irgendwie so eins, zwei, drei Empfehlungen, die du unseren tollen Gästen im Kongress mitgeben möchtest?
Also bezüglich Nachtschlaf auch eine kühle Umgebung. Ich trage zum Beispiel auch eine Augenmaske. Das gibt mir auch so eine Schwere und wirklich das Gefühl, bei mir zu sein, weil der Schlaf nochmals ist ungemein wichtig und leider können erschöpfte Menschen oftmals auch nicht mehr richtig gut schlafen. Die wachen dann auf oder schlafen gar nicht richtig ein, weil die Gedanken kreisen und wenn die Gedanken eben auch sehr stark kreisen, ist das nichts, was man jetzt direkt in der Schlafsituation lösen kann, sondern da ist es wichtig, dann Dinge, Abläufe in den Tag mit einzubringen, wo man versucht, diese Gedanken eben auch zu lösen, aufzuschreiben, sodass sie einen nachts nicht mehr stören. Ich empfehle wirklich auch gerne Melatonin für Menschen, die unter Strom stehen, weil unser Cortison ist ja morgens hoch, fällt dann ab während des Tages, steigt nochmal ein bisschen an und fällt dann zum Abend hin ganz ab. Dadurch kann das Melatonin steigen, steigt dann abends an, dann nachts seinen Höhepunkt und fällt dann morgens, wenn das Cortison wieder ansteigt, ab. Wenn jetzt jemand unter Strom steht, und das tun die meisten Erschöpften, außer sie sind dann so erschöpft, dass sie eben nicht mehr unter Strom stehen können, dann ist das Cortison die ganze Zeit durchgehend hoch oder steigt am Abend sogar an. Da kann kein Melatonin ansteigen. Und den empfehle ich wirklich. Also ich selber nehme auch Melatonin abends, wenn ich dran denke, weil es einen wunderbaren antientzündlichen Effekt auch hat. Und es hat kein Rebound-Phänomen, sodass man sagt, wenn man es von außen nimmt, dann produziert es der Körper nicht mehr. Daher empfehle ich Melatonin wirklich sehr gerne. Also das wären die Dinge zum Schlaf. Und über den Tag kleine Achtsamkeiten. Und es gibt heutzutage wunderbare Apps, wunderbare Erinnerungsmöglichkeiten oder eben auch ganz einfach Stickies, wo man sagt, dreimal tief ein- und ausatmen. Und man kann es auch ganz toll mit Kindern einfach schon machen. Die Kinder daran anzuleiten, weil die Kinder werden so, wie wir sind und dadurch lernen sie. Also Achtsamkeitsübung, viel, viel Barfußlaufen, viel draußen in der Natur. Und wenn die Sonne scheint, nicht sofort eine Sonnenbrille aufziehen, auch wenn sie cool aussieht. Aber ich laufe mittlerweile eigentlich gar nicht mehr mit Sonnenbrille, weil ich wirklich die Sonne in meine Augen lasse. Das ist so ein Unterschied, was das Sonnenlicht mit uns macht und wie es die Hormone ausgleicht und reguliert. Dass ich jegliche Angstmacherei von, oh Gott, in die Sonne gucken oder Sonnenbrand. Also ich versuche mich auch so wenig wie möglich einzucremen. Und wenn, dann habe ich irgendein Kokosfett oder so mit bisschen Himbeerkernöl und das hat genügend Sonnenschutz, außer man ist jetzt natürlich in der Mittagssonne auf Mallorca draußen. Und man muss seinen Körper daran auch erst gewöhnen, ne? Wenn man es natürlich wirklich einen auf den anderen Tag macht, haben gerade sonnensensible Menschen da schon Probleme. Und ich habe einen Sommer dann auch einen Hut auf, aber trotzdem versuche ich wirklich auch diese Naturelemente wirklich ins Leben zu lassen und sie zu leben.
Also ich persönlich mache Sonnenschutz in der Regel nur dann dran, wenn ich, sagen wir mal, unterwegs bin. Also beim Fahrradfahren, beim Wandern, beim, von mir aus beim Golfspielen. Also immer dann, wenn du quasi ununterbrochen mal in der Sonne bist, mal nicht, mal in der Sonne, mal nicht dran. Wenn ich irgendwo am Strand liege oder so, kann man sich's üblicherweise schon so einrichten, dass man es nicht braucht, weil man halt sich dementsprechend halt mehr im Schatten aufhält, beziehungsweise halt dann die Sonnenbadintervalle halt eben entsprechend ein wenig berücksichtigt. Also ich nehme das Zeug ganz, ganz selten. Nur wenn ich, wir waren jetzt zum Beispiel am Boot, auf dem Katamaran, und da war es jetzt noch okay. Aber wenn ich am Katamaran wäre, 4 Stunden, dann würde ich es tatsächlich drauf tun, weil dann weißt du ja nie genau, von wo du was kriegst. Ja.
Und das sehr intensiv auf dem Wasser auch, ja.
Ja, gut, okay. Gut, haben wir noch was? Dann, weil heute wären wir jetzt schon soweit mit unserem Zeitslot soweit durch.
Ja, wirklich das Leben genießen. Das Leben genießen und mal wieder zu spüren, ruhig auch mit Kindern während der Berufstätigkeit und Dinge mal anders zu machen. Also auch mal mit der linken Hand zu essen. Unser Nervensystem ein bisschen herauszufordern und eben nicht in dem Hamsterrad drin bleiben, das aussieht wie die Erfolgsleiter, ja. Ja.
Ja, und ich gebe jetzt noch was mit. Ich sage immer, man muss den erhöhten Arbeitsaufwand auch nicht unbedingt verteufeln. Na, jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich den Charisma-Kongress, und da, das ist schon auch ein wenig anstrengend, muss ich schon dazu sagen. Das ist relativ viel Arbeit und viel zu tun und anstrengend. Aber ich weiß, dass Mitte Mai das dann auch wieder gehen kann. Also habe ich jetzt, ich nehme jetzt diesen erhöhten Arbeitsaufwand, von mir aus auch Stressfaktor, entgegen und akzeptiere ihn auch. Versuche mir dementsprechend Ruhephasen vielleicht nicht zu erzwingen, aber zumindest einzuplanen. Aber auch mit der Gewissheit, jetzt kommt die Stressphase oder die erhöhte Arbeitsphase. Aber dann muss auch wieder die Phase kommen, wo eben dieser ganze Arbeitsaufwand eben ganz, 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 ganz stark zurückgenommen wird. Also zu sagen, auch zu akzeptieren, es gibt Phasen, da ist viel los, da ist Stress, und dann muss man auch wieder für Phasen sorgen, wo man den Ausgleich hat, und man braucht die Stressphase auch nicht zu verteufeln, weil sie kein Leben geht ohne diese Stressphasen.
Und dafür sind wir gemacht. Wir hatten früher Phasen, wo wir was zu essen hatten und wir hatten Phasen, in denen es nichts gab. Und wir hatten Phasen, wo wir vor irgendjemand wegrennen mussten oder unser ganzes dort, wo wir wohnten, alles umbauen und es musste alles schnell gehen. Und es gab wieder Phasen, wo man in Ruhe am Feuer saß. Ich denke auch, und es ist wichtig, dass der Körper das auch immer wieder durchläuft. Wir
Ja.
können nicht immer nur in der Homöostase leben, da sind wir tot. Ja.
Okay. Gut. Liebe Anne, ich bedanke mich für das tolle Interview, und die lieben Menschen, die uns jetzt beobachtet oder nicht beobachtet, die uns jetzt gesehen haben, die können sich gerne hier unten an dich wenden, wenn sie direkt mit dir in Kontakt treten wollen. Dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche all den tollen Menschen da draußen eine schöne Zeit.
Dankeschön. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.